Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Eine Demonstration von Bankenkritikern sollte die Polizei tolerieren, solange die Spielregeln eingehalten werden, findet der ehemalige Basler Polizeikommandant Markus Mohler. Der Verein Metro Basel muss das Programm von seiner Jahrestagung umschreiben. Das Programm hat dem Basler Regierungspräsident Guy Morin gar nicht gefallen. Mitfahren heute durch die Sendung tut die Kabarettistin und Sängerin Angela Budecke regelmässig im Teufelhof zu Gast, wo sie für ausverkauftes Haus sorgt. Angela Budecke, haben Sie auch schon mal müssen Ihr Programm umschreiben?
Ach ja, des Öfteren. Da kommt immer mal was dazwischen und dann muss ich das umschreiben. Zum Beispiel, wenn ich krank bin, dann muss ich es abkürzen und andere Überleitungen schaffen oder mir fällt gerade ein, was besonders aktuell ist und dann schreibe ich auch was um. Ja.
Und das macht Ihnen keine Mühe?
Doch, das macht schon Mühe, aber es macht auch Spaß.
Mehr Angela Budecke später in der Sendung. Morgen ist das Wetter trieb und regnerisch, am Mikrofon Caroline Türkauf. Am Wochenende werden auch in Basel bankenkritische Aktivisten rund 40 Stunden lang auf die Strasse gehen. Und zwar rund um die Bank für internationalen Zahlungsausgleich beim Bahnhof SBB. Mobilisiert wird im Internet, ein Demonstrationsgesuch wird vermutlich nicht eingereicht. Die Initianten riefen aber dazu auf, als es friedlich ablaufen. Die Basler Polizei will nicht sagen, wie sie mit dieser Aktion umgeht, wertet sie aber als Demonstration, weil eine politische Botschaft dahinter steht. Der Peter Pollack hat mit dem Markus Mohler, ehemaliger Basler Polizeikommandant, über die geplante Aktion von bankenkritischen Kreisen geredet. Heute ist er Dozent für Polizeirecht an der Uni St. Gallen. Der Peter Pollack hat ihn als erstes gefragt, soll die Polizei die Aktion als unbewilligte Demonstration einstufen und entsprechend reagieren?
Bewilligungspflicht ist eine Ordnungsvorschrift, die das Grundrecht vom Demonstrieren eben aus Versammlungs- und Meinungsäußerungsfreiheit nicht einfach ausklingt. Also wenn man keine Bewilligung eingeholt hat, dann ist das sehr unschön. Aber es ist nicht etwas, was das Demonstrationsrecht in Anführungszeichen aufhebt. Aber der Schutz hört dann auf, wenn irgendwie Gewalttätigkeiten begangen werden gegen Sachen oder gegen Personen oder wenn es sonst zu unzumutbaren Störungen von der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kommt, also vor allem zu langfristigen Störungen vom Verkehr.
Wenn jetzt die wirklich dort kampieren, kann die Polizei das tolerieren? Wenn jetzt mal der Verkehr nicht behindert wird und Passanten, die dort durchlaufen, dort können zirkulieren?
Also wenn ich mich richtig erinnere, ist es nicht verboten, irgendwann länger in Anführungszeichen jetzt zu campieren. Es wird dann rein verwaltungsrechtlich gesehen zu einer Art Sondernutzung, weil dort, wo die sind, kann niemand anders sein. Das ist wieder bewilligungspflichtig, sogar gebührenpflichtig. Aber das ist in Konkurrenz zu dem Demonstrationsrecht. Und da geht es dann schon um ein feines Abwägen, was man eigentlich will, wenn man wieder Vorzug gibt.
Der Ort vor der Piz, ist das auch ein bisschen ein heikler Ort? Und man könnte sagen, das ist immerhin eine internationale Bank, die da involviert ist. Wir weisen die gleich weg.
Also es ist öffentlicher Grund, auch wenn sogar ein Stück vom Boden vor dem Eingang so formell im Eigentum von der BZ, es ist öffentlicher Grund und da hat die Polizei für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Das heisst, der Zugang zur BZ, der muss gewährleistet sein. Sonst ist es eine Nötigung und das ist wieder strafbar.
Jetzt ist ja die Situation so, dass der Sicherheitschef Hans-Peter Gass in den Ferien ist. Ändert das etwas, wenn er jetzt, sagen wir mal, als oberster Chef der Polizei nicht vor Ort wäre?
Nein, das ist Sache von der Polizeileitung. Das zu bewältigen, die Situation. Und für das ist das Gesetz, die ganze Rechtsordnung ist klar. Und die Polizeileitung weiss auch, wie man die anwenden muss. Für das braucht es keine politischen Verantwortlichen oben an.
Andererseits hat bei uns der Regierungspräsident Guy Morin auf Anfrage gesagt, er hat gewisse Sympathie für das Anliegen. Man muss mit diesen Leuten im Gespräch bleiben. Wenn es friedlich bleibt, gibt er eigentlich, obwohl er ganz klar sagt, letzten Endes der Herr Gass entscheidet, gibt er quasi mit dem als Regierungspräsident doch schon ein bisschen die Strategie von der Polizei vor?
Ja, er gibt zumindest seine Meinung kund. Ob das die Strategie von der Polizei ist, das ist eine andere Frage. Aber das, was Sie jetzt berichtet haben, was er gesagt Heigi, das entspricht an sich durchaus sowohl der Rechtslage wie auch der bisherigen Basler Doktrin. Solange es friedlich ist und man kann vernünftig reden miteinander, dann reden wir miteinander. Und es ist sicher so, dass ein sehr grosser Teil von der Bevölkerung Verständnis hat für die Anliegen, die dem unglaublichen Casino Gebaren von gewissen Banken und Verantwortlichen in Banken, wenn einmal Einhalt gebiert.
Die friedliche Basel-Doktrin, die Sie erwähnen, gilt ja auch nach den ganzen Geschehnissen rund um die Volta-Matte.
Ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Soweit ich das mitgekriegt habe aus den Medien, ist das, was passiert ist, nachher, also die Sachbeschädigungen an den Häusern in der Nähe von der Volta-Matte, das hat natürlich nichts mit einer Demonstration zu tun. Das war eine Zusammenrottung gewesen. Und die hat keinerlei Schutz von irgendeiner von einer Rechtsquelle, sei das das Demonstrationsrecht aus der Verfassung oder kantonal. Das ist schlicht verboten und kriminell.
Sagt der ehemalige Basler Polizeikommandant Markus Mohler auf die Fragen von Peter Polak. Angela Budecke, Sie sind Schauspielerin, Kabarettistin. Haben Sie selber auch schon an politischen Aktionen mitgemacht oder sind Sie jemand, der eher alles lieber aus der Distanz beobachtet?
Beides. In früheren Jahren bin ich auch selber auf Demonstrationen gegangen, aber mittlerweile fühle ich mich privilegiert durch meinen Beruf und kann auf der Bühne demonstrieren, wenn mir danach ist, durch das, was ich sage, singe und tue.
Ganz kurz jetzt schon, über was haben Sie das letzte Mal auf der Bühne demonstriert?
Demonstriert ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich äußere mich zu Sachen, die mir gefallen oder nicht gefallen am Leben. Und was mir am Leben, am allgemeinen Leben nicht gefällt, ist alles, was mechanisch ist und wo so getan wird, als ob das von Natur aus so wäre und man das nicht ändern könnte. Ein Beispiel fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Mehr zu Ihrem Widerstand gegen das mechanisch, vielleicht auch monotone, später, jetzt zu den Meldungen mit Patrick Kienzli.
Die Baselbieter Schlösser bleiben möglicherweise in Baselbieter Händen. Recherchen vom Schweizer Fernsehen zeigen, dass die Baselbieter Kantonalbank interessiert ist am Schloss Wildenstein, und zwar möglicherweise in Form von einer Stiftung. Dazu kommt es, weil die Baselbieter Regierung im Rahmen von ihrem Sparprogramm Schlösser verkaufen will. Mehr zu diesem Thema, auch zum Schloss Bottmigen, in der Sendung «Schweiz aktuell», heute zu oben am 7. auf SF1. In der Schweiz soll es keine Söldnerfirmen mehr geben. Das hat der Bundesrat beschlossen und den entsprechenden Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt. Die Diskussion um Söldnerfirmen auf Bundesebene hat angefangen wegen der privaten Sicherheitsfirma IGIS, die in der Region Basel ihren Sitz hat und die unter anderem Soldaten in Irak und nach Afghanistan schickt. Ein 15-Jähriger ist gestern Abend um die 10 Uhr nach einer Messerstecherei schwer verletzt in ein Lokal an der Griffengasse geflüchtet. Er hatte mehrere Stich- und Schnittverletzungen gehabt und darum in die Notfallstation müssen, schreibt die Basler Staatsanwaltschaft. Die Polizei hat dann in der Umgebung etwa 20 Jugendliche angehalten und befragt. Sie haben aber nicht herausgefunden, von wem der 15-Jährige verletzt worden ist. Auf der Autobahn A2 zu Biersfelden Richtung Basel hat es heute Morgen in der Stosszeit 2 Auffahrtskollisionen gegeben. 5 Fahrzeuge sind rein verwickelt worden, darunter ein Lastwagen. Eine Person ist verletzt worden. Nach dem Unfall hat es längeren Stau auf der Autobahn gegeben.
In gutem Monat, am Tag mit der eingängigen Zahl 11.11.2011, organisiert der Verein Metro Basel sein jährliches Forum. Ein Treffen, wo Themen von der regionalen Zusammenarbeit diskutiert und debattiert werden. Diesmal hat Metro Basel sogar eine Basler Erklärung zur Verkehrspolitik verabschieden. So steht es zumindest in der Einladung. Daraus wird aber nicht Dieter Kohler.
Der Verein Metro Basel mischt sich seit ein paar Jahren schon sehr aktiv in die Diskussionen von der regionalen Zusammenarbeit ein. Die Idee dahinter, Basel ist eine Metropole und soll alle Gebiete rundherum für sich gewinnen, zum Zusammenarbeiten. Das geht so weit, dass der Direktor von Metro Basel, der Christoph Köllreuter, an der nächsten Veranstaltung nicht weniger als eine, Zitat, «Basler Erklärung zur Verkehrspolitik» will vorstellen. Ein privater Verein, der eine Basler Erklärung verkündet, das ginge nicht, sagt der Basler Regierungspräsident Guy Morin.
Ja, weil der tut natürlich ein bisschen so einen offiziellen Charakter antönen, vorgeben, und das stimmt so nicht. Und sie hat null und gar keinen offiziellen Charakter.
Die Einladung für die Veranstaltung am 11.11. ist gedruckt und verschickt. Die Basler Erklärung also als Titel schon im Umlauf. Aber jetzt geht der Christoph Köllreuter nach einem Protesttelefon von Guy Morin nach.
Es wird am 11.11.11. ein neues gedrucktes Programm geben mit anderen Titeln. Wir sind selber in einem Lernprozess.
Der Christoph Köllreuter ist Opfer von der eigenen Dynamik geworden. Kürzlich hat er nämlich 5 Verkehrsdirektoren zu einem Rundtischgespräch eingeladen und gemeint, die seien sich ja alle einig, was Infrastrukturprojekte betrifft. Und aus dem heraus hat er dann die Basler Erklärung abgeleitet.
Wir sind durch 5 Verkehrsdirektoren aus dem Kanton Basel-Stadt, Basel-Land, dort ist eine Direktorin, Aargau, Solothurn und Zürich, auch ein bisschen verführt worden. Und haben das nicht gecheckt, wie der Teil am Schluss, wenn es offiziell und regierungsfreundlich soll werden, anders ist.
Was der Christoph Köllreuter zum Beispiel nicht gecheckt hat, ist, dass zur Region Basel auch der Jura gehört. Und prompt sind von dort dann auch Reklamationen gekommen, ob Basel da etwas plane, ohne mit ihnen zu reden. Der Guy Morin kommentiert das Vorgehen vom Metro-Basel-Direktor Christoph Köllreuter.
Er ist natürlich sehr rasch und er hat Initiativen und tolle Ideen, aber manchmal hat er einfach das diplomatische Flair nicht, was es braucht. Wenn so eine Liste, die ja immerhin um Investitionen von 4-5 Milliarden Franken geht, da braucht es Abstimmung unter den Kantonen und Diplomatie und das fehlt manchmal.
Der richtige Ort, um so Basler Erklärungen abzugeben, wäre, so der Guy Morin, die sogenannte Metropolitankonferenz. Dort sind dann alle Kantone vertreten und können offiziell mitreden. Allerdings ist das Gremium erst am Entstehen. Und auf das hat Metro Basel nicht warten.
Dieter Kohler. Schweizer Radio RS1, Regionaljournal Basel, es ist 18 Minuten vor 6 Uhr. Wir fahren heute Tante mit der Kabarettistin, Sängerin, Pianistin Angela Budecke. Die Frau, die nach Basel gekommen ist, als Schauspielerin ans Theater Basel, wo seit über 10 Jahren als Alleinunterhalterin auf der Bühne steht und regelmässig für volle Häuser sorgt, zum Beispiel im Theater Teufelhof. Angela Budecke, sie singen, sie spielen Klavier, sie imitieren. Wie sagt man ihnen am besten? Sind sie so etwas wie eine Gemischtwarenlade?
Ja, vielleicht so etwas Ähnliches. Ich bezeichne mich selber immer als Lebensgesamtkünstlerin, habe das Glück, dass der liebe Gott mir verschiedene Begabungen in die Wiege gelegt hat. Und ich hatte noch größeres Glück, dass ich aus allen Begabungen was machen durfte und das unter einen Hut bringen mit diesem kuriosen Beruf, den ich jetzt ausübe.
Jetzt haben Sie gesagt, glücklich, dass Sie so viele Begabungen haben. Verzetteln Sie sich da dabei nicht am liebsten auch vielleicht?
Nein, die arbeiten alle einander zu und befruchten sich gegenseitig. Und ich kann mal das Schwergewicht auf die eine Zunft legen, dann wieder auf die andere und hinterher das alles wieder verzahnen. Das ist alles in meiner Freiheit und das macht Spaß.
Und was ist am schwierigsten, was Sie da am ehesten vielleicht noch quasi aus der Bahn rausgumpen, ist es dann eher das Klavierspielen? Sie machen ja alles gleichzeitig auf der Bühne.
Ja, nein, eigentlich nicht das Klavierspielen. Irgendwie ist in dem Moment, wo ich alles zusammen mache, nichts wirklich schwierig, weil ich nicht auf die Bühne gehe, bevor ich nicht mich wirklich souverän fühle. Und am meisten Respekt habe ich einfach vor der Zeitdauer, 2 Stunden alleine präsent zu sein, das ist schon auch immer ein bisschen wie so eine Gipfelbesteigung.
Sind Sie davor tief Atem holen, bevor Sie auf die Bühne gehen, unmittelbar vorher?
Ich bemühe mich den ganzen Tag über gut zu atmen, dann ist das dann nicht mehr so nötig. Wenn ich dann wirklich richtig tief einschnaufen würde, hätte ich zu viel Luft, glaube ich.
Ich habe gelesen, Sie haben als Kind immer gesagt, Sie würden eine Schauspielerin werden. Sind Sie eine Person, die immer genau wissen, was Sie wollen?
Ja, bin ich. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß mittlerweile sehr genau, was ich will. Und viele Jahre habe ich damit verbracht, genau zu wissen, was ich nicht will. Und genau zu wissen, was ich will, ist, glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller noch.
Sie haben schon während Ihrer Schulzeit viel Klavier gespielt. Mit dem Schulabschluss haben Sie gerade auch noch das Pianistendiplom gemacht. Und dann sind Sie auf Berlin an die Schauspielschule. Auf Basel gekommen sind Sie mit Ihrer Familie wegen dem Engagement am Schauspielensemble vom Theater Basel. Das haben Sie müssen verloren wegen personellen Veränderungen. Das Arbeiten als Alleinunterhalterin, ist das quasi aus der Not rausgeboren worden?
Genau, das ist das Ergebnis einer großen Krise. Ich habe mich wirklich nicht besonders gut gefühlt, als ich meinen Job hier verloren habe am Theater. Und die Chinesen haben ja für Krise und Chance dieselbe Vokabel. Und aus dieser Krise hat sich dann eben ergeben, was ich jetzt mache. Und dafür bin ich im Nachhinein einfach sehr dankbar, weil ich jetzt das mache, was ich immer machen wollte, ohne dass ich vorher wusste, dass ich das wollte. Ich habe eigentlich immer gedacht, ach, ich spiele, bis ich alt und grau bin, Lady Milford und die Irre von Chaillot und so Sachen am Theater, so ganz klassisch und Pustekuchen. Das Leben hatte was anderes mit mir vor und ich bin glücklich und dankbar, dass ich das rechtzeitig geschnallt habe.
So als Alleinunterhalterin, sage ich Ihnen jetzt einfach mal, auf der Bühne zu stehen, vermissen Sie da allerdings einfach die grosse Bühne, vielleicht das Ensemble, das einbettet Sie?
Ja, nicht wirklich. Der Vorgang, mit anderen Menschen zusammen Kunst zu machen, ist ganz und gar köstlich und wundervoll und erfüllend, wenn das hinhaut. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich am Theater einfach viel zu viel Umstände oder personelle Querelen vorfinde, die so viel Energie kosten, dass der eigentliche künstlerische Prozess darunter leidet. Und ich sehne mich nicht wirklich zurück nach Ensemblearbeit. Und auch jedes Mal, wenn ich ins Theater gehe, bin ich, also fast jedes Mal bin ich auf eine Art und Weise auch ein bisschen frustriert oder enttäuscht, weil das Theater hat es schwer heutzutage.
Schwerer als früher oder warum genau?
Ja, ich glaube, es hat schwerer als früher. Es hat enorme Konkurrenz bekommen durch die Medien, durch Film, Fernsehen und versucht da immer auf eine Art und Weise mitzuhalten, ohne meines Erachtens eine wirklich eigene Sprache so zu entwickeln.
Also anbietet er sich dann auch jetzt in dem Fall, wenn ich ihn richtig zuhöre?
Ja, sagen wir mal so, die Spielpläne sind halt auch klassiklastig immer noch. Es gibt etliche gute und immer wieder neue moderne Stücke, aber ich meine, zum hunderttausendsten Mal Maria Magdalena aufzuführen und dann zu sagen, ach, das machen wir jetzt ganz aktuell und pappen da irgendwelche Videowände an die in den Zuschauerraum und das macht für mich alles keinen Sinn. Das macht auch keine Freude. Also mir jedenfalls nicht.
Sie genießen in dem Fall eine Brautnarrenfreiheit, wo Sie haben,
ja,
als allein Darstellerin auf der Bühne.
Ja, ich genieße meine Unabhängigkeit und ich genieße die Kreativität, die ich ausleben darf, ohne dass ich da Vorschriften gemacht kriege. Natürlich arbeite ich dann, wenn es soweit ist, auch mit jemandem zusammen, der mich unterstützt, coacht und Regie führt. Aber das ganze Ausbrüten tue ich für mich alleine und das empfinde ich als kolossal befriedigend.
Sind Sie selber Ihre härteste Kritikerin?
Ja, definitiv. Ich bin sowas von gnadenlos mit mir, dass mich andere Leute vor mir selber schützen müssen mitunter.
Welche Ideen, die Sie am ehesten wieder wegschneiden?
Ideen, von denen ich merke, dass die nicht tragen. Und das ist eher so ein intuitiver Vorgang. Das kann ich schlecht beschreiben. Irgendwann beim Umsetzen merkt man dann, ob das weiter in Fluss bleibt, die Arbeit, oder ob es hakelt und klemmt. Und wenn es dann zu sehr klemmt, dann merke ich, ach nee, komm, weg damit. Es gibt andere Ideen, die vielleicht rein wollen ins Programm.
Sie meinen, wie es scheint, nicht um die Gunst vom Publikum buhlen. Sie haben ein Stammpublikum, habe ich mir sagen lassen. Ist das, weil Sie so befreiend über die Zwänge vom Alltag, über die kleinen Sachen, wo wir alle drüber stolpern, die singen? Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg?
Ja, das müssen Sie vielleicht das Publikum fragen. Ich habe so meine Vermutung. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht zynisch bin und dass ich mich im Bemühe auf der Bühne zu öffnen und eine Sprache von Herz zu Herz zu sprechen und eine bestimmte Art von Energie auszustrahlen scheine, die den Leuten wohl gut tut. So würde ich es vielleicht mal beschreiben. Oder so ist es mir auch rückgemeldet worden.
Also das heißt, Sie wirken auf eine Art befreiend. Ist denn das für Sie selber auch so befreiend? Sagen Sie es mal so, wenn Sie selber auf der Bühne stehen, in dem Moment.
Ja, ich glaube schon. Es gibt da so eine alte Theatergesetzmäßigkeit, der Zuschauer oder die Zuschauerin kann nur genießen, was der Akteur oder die Akteurin auf der Bühne auch genießt. Es ist so eine emotionale, physikalische Wechselwirkung. Wenn sich da was Verklemmtes da oben bewegt, dann überträgt sich das irgendwie im Publikum. Und wenn da Energie sprudelt, dann ist das auch wohl befreiend fürs Publikum.
Mir ist aufgefallen, dass Sie häufig aber über die Zwänge, unter denen wir alle mehr oder weniger immer wieder ein bisschen leiden, im Alltag drüber singen. Wann ist Angela Boudicke zwanghaft?
Ah, ich bin zwanghaft. Das überlege ich gerade. Eigentlich habe ich das so gut wie abgeschafft.
Wie das?
Ja, das ist so ein Bewusstseinsprozess, so ein Reifungsprozess. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das ja nichts bringt, dass mich das missmutig macht, wenn ich mich unter Zwänge stelle. Und das ist so eine Frage von, halte ich inne und frag mal nach. Also das ist eine sehr weitführende philosophische Frage, kann ich jetzt vielleicht in der kurzen Sendung nicht so ausführlich beantworten. Natürlich gibt es für mich auch Zwänge. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, gib mir den Mut, das, was ich nicht ändern kann, gelassen hinzunehmen und das, was ich ändern kann, das auch zu ändern und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das finde ich gut.
Was mich Wunder nimmt, Sie sind eine Frau, Sie sind komisch zum Teil auf der Bühne, aber ist es schwieriger als Frau komisch zu sein, weil also komisch ist ja definitiv in dem Sinn dann nicht sexy.
Ja, das ist in der Tat ist das so ein in Anführungsstrichen Problem. Worin unterscheidet sich männliche und weibliche Komik? Von Frauen erwartet man allgemein irgendwie was anderes. Also komisch dann im Sinne von, sie überzeichnet etwas oder karikiert ihr eigenes Geschlecht als Putzfrau oder unsexy eben. Und ein Mann hat da irgendwie, finde ich, immer noch mehr Narrenfreiheit. Also ich weiß nicht, wenn eine Frau sich so aufführen würde auf der Bühne wie Mario Barth, dann gäbe das kaum Anlass zum Applaus oder also wären die Leute seltsam abgestoßen. Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt oder es muss eben so eindeutig sein wie bei Cindy von Marzahn, wo man sagt, ja, die ist dick, die ist so die, und dann haut das auch hin. Aber als halbwegs normale Frau komisch zu sein, ist eine ganz besonders anspruchsvolle Aufgabe.
Es gibt im Internet auch Nummern von Ihnen, die man kann anschauen kann. Wenn Sie sich selber anschauen, erstens machen Sie das überhaupt und zweitens finden Sie sich dann komisch, lachen Sie dann über sich selber, wenn Sie sich so in der Retrospektive sehen?
Nein, ich glaube, da müssen so ein paar Jahre vergehen, bis ich das dann gucken kann. Und dann würde ich sagen, ach, guck mal, das hat sie damals gemacht, das ist schon ganz lustig. Ich habe da zu wenig Abstand zu. Also wenn man komisch sein will, glaube ich, darf man über seine eigenen Sachen erstmal nicht lachen. Das hat auch immer was Trauriges, was sehr Ernstes.
Ich habe gelesen, Sie in Ihre Einfälle in einem Kuriositätenbüchlein sammeln. Dort notieren Sie, was Sie drin aufschnappen, grundsätzlich im Alltag, wenn Sie mit wachen Ohren rumlaufen. Auch besonders dumme Sätze von Politikern, die Sie dort drin notieren. Sie wohnen zu Basel und Zweil am Rhein. Findet man auch Aussagen von Basler Politikern in diesem Büchlein?
Nein, weil ich mich nicht wirklich explizit mit Politikern beschäftige. Ich finde, Politiker sind ein Phänomen und ich wundere mich darüber, dass überhaupt noch jemand Politiker werden will.
Und
warum? Ja, weil es, glaube ich, immer schwieriger geworden ist, Politik zu machen. Und ich auch den Motiven zutiefst misstraue, warum jemand Politiker wird. Also irgendwie scheint das ja alles unter einem großen Motto von Bewirkungsunfähigkeit. Also was willst du heute noch bewirken? Es geht so drüber und drunter. Und auch jemand so Brillantes wie Barack Obama, der vor 3 Jahren unter ganz anderen Vorzeichen angetreten ist, ist ja praktisch auch gescheitert. Also ja, ich weiß nicht. Da muss die Evolution vielleicht noch irgendwas anderes hervorbringen als ein Politiker.
Sie sezieren unseren Alltag, schauen ihn ganz genau an, wenn es zur Zeit nicht unbedingt das Politische ist, weil es so kompliziert ist, weil sie auch verdrießen tut, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn Sie so rumschauen, Sie haben vorhin Stichwort Motiv gesagt, wo finden Sie mehr Motive, die Sie können auf die Bühne bringen können, Basel oder Zweil? Oder kann man das nicht so einfach
sagen? Das kann man nicht so sagen. Da ich mich mit dem Menschlichen an sich beschäftige, bin ich durch meine Sprache Deutsch, bin ich auf den deutschsprachigen Raum angewiesen, aber ich glaube, das gilt fast für alle Menschen.
Sie haben ja vorher gesagt, Sie stecken zurzeit in einer vorgeburtlichen Phase und zwar nehmen Sie bald Ihre erste Platte auf Budecke Lieder. Längerfristig werden Sie eher singen und weniger auf der Bühne stehen?
Ja, ich werde singen und auf der Bühne stehen.
Beides zusammen, also alt werden auf der Bühne geht.
Ja, aber ich bin dabei, mich von dieser Form Kleinkunst so allmählich zu verabschieden, weil die Musikerin in mir wieder mit den Hufen scharrt und einfach will, dass da ein bisschen mehr passiert als auf diesem Kleinstraum Kabarettprogramme. Und ich habe das große Glück, dass ich mit exzellenten Musikern zusammenarbeiten darf. Und mit denen nehme ich jetzt mein erstes Album auf und darauf freue ich mich sehr.
Wie weit raus planen Sie? Überlassen Sie gewisse Sachen dann auch im Zufall?
Gewisse Sachen kann man den Zufall überlassen in unserer Branche, aber die meisten Sachen werden schon sehr lange im Voraus geplant.
Wir kommen am Schluss vom Gespräch. Angela Budegger, Sie sind ganz eine genaue Beobachterin. Sie sezieren unser Alltagsverhalten immer wieder. Wenn Sie etwas ändern könnten, was wäre das?
Dann würde ich grundsätzlich den Umgang mit Kindern verändern, weil die ersten drei Lebensjahre so entscheidend sind für das, was einen Menschen dann später ausmacht. Und es mir das Herz zerreißt, wie im Allgemeinen mit Kindern umgegangen wird, wie unachtsam, herablassend, brutal, missachtend. Und ich würde einfach das Bewusstsein dafür schärfen, was eine menschliche Seele braucht, die in einem noch sehr dermaßen kleinen Kostüm sitzt, ganz groß ist, von der Quelle kommt, aber einfach sich nicht wehren kann, weil das menschliche Kostüm erst noch wachsen muss, der Körper. Aber die Seele ist eigentlich, bringt alles schon mit, was ein Mensch braucht. Und das mehr zu achten, zu fördern und nicht über einen Kamm zu scheren, abzuschneiden und zu misshandeln, wäre ein großer Auftrag dafür, dass sich in dieser Welt was ändert.
Ist es auch etwas, über das Sie werden denn singen, beispielsweise, dass man mehr muss Acht geben?
Auf Dauer bestimmt.
Angela Budegger, danke schön vielmals, dass Sie in die Sendung gekommen sind. Das war 6:03 Uhr, zum Wichtigsten in Kürze mit dem Patrick Kienzli.
Die Polizei soll die geplanten bankenkritischen Aktionen rund um die BITS beim Basler Bahnhof tolerieren, das solange es friedlich bleibe. Diese Meinung vertritt der ehemalige Basler Polizeikommandant Markus Mohler gegenüber dem Regionaljournal Basel. So ein Vorgehen entspreche der guten Basler Tradition, an einen Konflikt anzugehen. Der Verein Metro Basel muss das Programm von seiner Jahrestagung umschreiben. Die Idee, dort eine sogenannte Basler Erklärung zur Verkehrspolitik vorzustellen, stößt auf Kritik vom Regierungspräsident Guy Morin. Die Bezeichnung Basler Erklärung sei etwas Offizielles und könne nicht von einem privaten Verein übernommen werden. Bei Metro Basel gibt man nach und sucht jetzt einen anderen Titel. Fürs Schloss Wildenstein könnte sich eine Lösung abzeichnen. Recherchen vom Schweizer Fernsehen zeigen, dass die Baselbieter Kantonalbank interessiert ist am Schloss Wildenstein. Möglicherweise mit einer Stiftung. Dazu kommt es, weil die Baselbieter Regierung im Rahmen von ihrem Sparprogramm Schlösser verkaufen will. Mehr zu diesem Thema, auch zum Schloss Bottmigen, in der Sendung «Schweiz aktuell», heute oben auf SF1.
Als nächstes der Blick auf die Wetterkarte mit Jörg Zock von SF Meteo.
In der Nacht und morgen am Vormittag ist es häufig bewölkt. Zwischen ihnen kann es auch mal ein bisschen regnen oder nieseln. Dann am Nachmittag wird es wieder meistens trocken, die Wolken lockern auf und es gibt ein paar sonnige Abschnitte. Temperaturen liegen am Morgen bei etwa 10 Grad, am Nachmittag geht es dann aufwärts auf maximal 16 Grad. Dazu kommt im Rhino und im Ergulstal Biesen auf. Am Freitagmorgen hat es dann noch ein paar Hochnebelfelder rum. Die verschwinden aber durch den Tag und dann wird es ziemlich sonnig. Es ist dann aber kühler mit maximal 13 Grad. Dazu geht weiterhin Biesen.
So viel Regionaljournal Basel von heute. Neues aus Ihrer Region morgen um 6:30 Uhr. Von Basel gibt es wie immer auf dem Internet zum Nachhören. www.regionaljournal.ch ist die Adresse. Am Mikrofon seht auf Wiederhören, Karin Türkauf.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.